Staffel 2, Episode 1. Willkommen zurück zum Makers und Manufacturers Podcast. Wir melden uns zurück nach einer etwas längeren Sommerpause, aber das Ganze hat viele gute Gründe. Und unter anderem kommen wir zurück mit einem kleinen Rebranding plus etwas ganz Neues rund um die MMX. Aber dazu erfahrt ihr mehr auf unserer Webseite. Mit dem Rebranding geht es ab jetzt auch hier im Podcast ausschließlich um Abenteuer aus der Produktion. Also um abenteuerliche Geschichten, die ihr, wenn ihr Glück haben solltet, von eurem Meister in der Produktion hören könntet. Aber es wird auch um Abenteuer rund um Gründer und Gründerinnen gehen. Und darüber hinaus wird es auch ein paar Edge Cases geben von Menschen, die eher so eine Vogelperspektive haben, wie Investoren, Forscher und Spezialisten. Heute für Episode 1 dieser neuen Staffel habe ich so jemanden als Gast. Mein Gast ist Florian Fedek, ein Unternehmer aus Berlin, der mit einem Geschäftspartner zusammen ein produzierendes Unternehmen gekauft hat. Ein Unternehmen gekauft hat, das in einer schwierigen Situation war, allgemein auch in der Schwerindustrie stattfindet. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, ist es ein Unternehmen, das gleich 3 Produktionsstandorte hat in Deutschland. Und in dieser Episode erfahrt ihr unter anderem, warum das Unternehmen zum Verkauf stand. Für denjenigen, den es interessiert, mich hat es interessiert. Ihr werdet erfahren, wie so eine Produktion riecht. Und für all diejenigen, die schon mal darüber nachgedacht haben, selbst so ein Werk zu führen, vielleicht auch für die eigenen Produkte ein Werk führen zu wollen oder darüber hinaus ein Unternehmen zu kaufen, zu sanieren, fit für die Zukunft zu machen. Wer mit solchen Gedanken schon mal gespielt hat, bekommt fast schon eine Einladung von Florian, Erfahrung in dem Bereich zu sammeln, über die Holding, die er mit seinen Geschäftspartnern gegründet hat, die mittlerweile 3 Unternehmen gekauft hat. Und wenn das interessiert, der wird in dieser Episode recht viel lernen, viel erfahren. Ich wünsche euch viel Spaß. Bye-bye. Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Florian. Ich rette Arbeitsplätze.
Powerful, that's nice. Sehr gut, sehr schön. Wo aktuell, was machst du aktuell?
Aktuell bin ich bei einer Eisengießerei, bei der Procast Guss, als geschäftsführender Gesellschafter aktiv. Eine Eisengießerei ist genau das, was du unter Old Economy verstehst. Wir machen aus Schrott Geld, ist immer mein Lieblingsspruch. Das heißt, wir schmelzen Schrott und machen daraus neue Produkte. So, und das ist eine Branche, die schon seit Jahren eigentlich in Deutschland verpönt ist beziehungsweise zum Scheitern verurteilt wurde, weil China kann es deutlich günstiger, die Türkei kann es deutlich günstiger, Osteuropa kann es deutlich günstiger und in Deutschland hat Gießen keinen Stellenwert mehr. So ist es halt auch, dass ganz viele Gießereien in die Insolvenz gehen. Und dieses Schicksal ereilte glücklicherweise die Procast Guss nicht und das Ganze auch nicht in der Corona-Zeit, weil wir halt ganz strukturiert das Unternehmen transformiert haben und in neue Bahnen gelegt haben.
Das heißt, du, um ein bisschen auch zurückzugreifen, du bist als Geschäftsführer in so ein Old-Economy-Unternehmen eingestiegen. Das war so 4-5 Monate vor dem Beginn der Pandemie. Also fast 2 Jahre her. Und innerhalb dieser Zeit habt ihr ein Unternehmen, das in Schieflage war?
Ja, das war in Schieflage, ganz klar.
Genommen, saniert. Und wie sieht es aktuell aus, verglichen zu dem, wie du es damals vorgefunden hast?
Ich will nicht sagen super, aber deutlich besser, weil wir haben aktuell neue Herausforderungen. Wir haben aber volle Auftragsbücher. Ja, also okay. Die Pandemie hat eins gezeigt, dass es gut ist, wenn man nicht jeden Lieferanten irgendwo weit weg hat. Das haben unsere Kunden verstanden, weil wir flexibler und schneller auf Kundenbedarfe reagieren können, hier auf, der gleichen Zeitzone. Und das hat zur Folge, dass wir an allen 3 Standorten verteilt über Deutschland voll sind. Unsere Kapazitäten sind gut gebucht, muss man aber auch sagen, dass die ganze Branche, die ganze Gießereibranche, eine hohe Nachfrage hat aktuell. Ja, und das heißt, daran habe ich eigentlich nicht viel beigetragen, weil es ist halt Markt, ja, der Markt fragt nach und wir bieten an. Wo wir aber beigetragen haben, ist, dass wir angefragt werden. Ja, und das bedeutet, ein Unternehmen, was mal in Schieflage war, das finden Kunden nicht ganz so cool, ja, weil sie immer Angst haben müssen, gerade in der Gießerei, dass diese Gießerei vielleicht nicht nur in Schieflage läuft, sondern von heute auf morgen vielleicht nicht mehr da ist, wenn man in die Branchenmagazine mal so schaut. So, und vor dem Hintergrund haben wir über der Pandemie sehr eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet und gesagt, unser Ziel ist, dieses Unternehmen wirklich nach vorne zu bringen und dieses Unternehmen zu transformieren. Das haben wir gemacht in vielerlei Hinsicht. Das hat angefangen beim Vertrieb, dass wir gezielt mit unseren Vertriebsmitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die da waren und die da sind, die Kunden darauf vorbereitet haben, wo die Reise hingehen wird.
Was waren denn die großen Baustellen von dem Unternehmen und warum stand es zum Verkauf?
Die Baustellen waren zwei wesentliche. Zum einen, es gab keinen strukturierten Vertrieb.
Okay, also eine Schwäche im Vertrieb, ja.
Genau, das ist für Gießereien auch kennzeichnend. Viele Gießereien machen Vertrieb so, der Kunde kommt und Auftrag ist da und sie freuen sich. Aber ganz gezielt zu definieren, wer ist mein Zielkunde, wo muss ich hin, wie erreiche ich diesen Zielkunden, das wird bei vielen Gießereien nicht gemacht, wurde auch bei der Procast nicht gemacht. Das zweite große Thema ist Optimierung in der Produktion. Wir haben eine Gießerei vorgefunden, die in ihrem Kundenstamm gar nicht schlecht war. Ja, wir waren und sind keine Automotive-Gießerei, die nur einen großen Kunden hat und ein riesengroßes Klumpenrisiko hat, sondern wir haben einen sehr heterogenen Kundenstamm. Bedeutet viele Kunden, viele Branchen, unterschiedliche Branchen. Aber das Unternehmen hat über Jahre kein Geld verdient. Unterm Strich. Und das ist das Ziel von einem Unternehmen. Woran lag das? Wir hatten unwahrscheinlich hohe Ineffizienzen in der Produktion. Heißt, wir haben gegossen und hinten raus viel Qualität rausgeprüft, viel Ausschuss rausgeprüft. Wir haben viele Prozessschritte, die uns keine Wertschöpfung an dem Produkt bringen, sondern eigentlich nur Geld kosten. Und diese Prozesse haben wir rausgenommen und über drei Werke Standards geschaffen, dass wir Standardprozesse in jedem Werk gleich haben und somit aus dem Besten von einem Werk in allen anderen Werken lernen.
Und das hat der vorherige Besitzer nicht gesehen oder war da gar nicht zu gewillt, das zu fixen?
Zur ersten Frage, das hat der Vorbesitzer sicherlich gesehen, aber unser Ansatz im Vergleich zu anderen Investoren ist, wir sind sehr aktiv. Das bedeutet, ich bin jetzt hier der geschäftsführende Gesellschafter, das heißt, mir gehören Teile der Firma und ich gestalte das Unternehmen auch aktiv mit. Das ist unser Ansatz. Wir sind keine Investoren, die sich einmal im Quartal irgendwelche Zahlen angucken, sondern wir gucken uns auch Daten und Fakten an und im Zweifel stehen wir an der Maschine und überprüfen, was uns da mal jemand erzählt. Das bedeutet, wir sind sehr eng in dem Geschäftsmodell verankert und auch in der Optimierung. Das natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad, weil ich bin zwar Geschäftsführer einer Eisengießerei, habe das aber irgendwie nie gelernt. Also bis vor 2019 wusste ich nicht, wie Gießen funktioniert. Ich habe Maschinenbau studiert. Das heißt, ich wusste ein bisschen was über Guss, aber nicht das, dass ich jetzt einem erfahrenen Gießer sagen konnte, das funktioniert aber definitiv nicht. Dafür haben wir Branchenexperten, mit denen wir zusammenarbeiten, die bei uns dann auch im Unternehmen aktiv sind. Und meistens ist dieses branchenspezifische Wissen meistens im Unternehmen vorhanden. Und wir geben durch unseren aktiven Ansatz einfach nur nochmal die Nuancen und sagen, das ergibt aber irgendwie keinen Sinn, dass da jetzt drei Leute eigentlich sich die Beine in den Bauch stellen bei dem Produktionsschritt, sondern vielleicht kriegt man das effizienter hin. So, und dann kommt die Herausforderung, wenn man kein Branchenexperte ist, zu verstehen, wenn jemand was vom Pferd erzählen möchte und wann das tatsächlich Realität ist. Wie findet man ein solches Unternehmen? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Schatzsuche. Ja, und Schatzsuchen habe ich schon als kleines Kind gerne gemacht. Es ist nicht so, dass man wie bei einer Immobilie auf Immobilien-Scout oder sonst was guckt und sagt, hey, da ist ein Unternehmen, das steht zum Verkauf, sondern man ist in einem Netzwerk aktiv und man hört vieles. Als Beispiel zurzeit kriegen wir sehr viele Angebote von anderen Gießereien, die für uns interessant sein könnten, weil wir einfach in der Branche Gießerei Fuß gefasst haben.
Das heißt, die Eigentümer kommen auf euch direkt zu oder über Mittelsmänner?
Zum Beispiel Eigentümer oder Makler oder sonstige. Und dann geht es wirklich darum, und genauso wie auch bei einem Immobilienkauf, man muss halt sehr, sehr dicht am Markt sein, um halt bei der Schatzsuche auch erfolgreich zu sein. So, und das Gleichnis mit einem Haus passt eigentlich ganz gut, weil wir kaufen keine Häuser, die in einem super guten Zustand sind und wir müssen eigentlich nur noch eine energetische Sanierung machen, sondern bei uns ist manchmal auch das Fenster kaputt oder das Dach kaputt, wo wir wissen, da müssen wir schnell aktiv werden, weil sonst ist der gesamte Wert des Hauses nicht mehr existent. Ja, wenn es die ganze Zeit durchregnet, dann hast du irgendwann ein Haus, was innen komplett nicht mehr reparabel ist und nicht mehr saniert werden kann. Und wir müssen ab dem ersten Tag sehr schnell, sehr aktiv in dem Haus, in dem Unternehmen arbeiten.
Und diese Analyse, das Finden von diesem Goldschatz und dann auch die ganzen Vorbereitungen, das macht ihr alles in-house? Oder gibt es dafür Berater und sonstige Spezialisten, die ihr dazu holt? Oder folgendes, wie sieht es zum Beispiel aus, dein erster Tag bei der Progus GmbH, wenn du da ankommst, bist du im Vorfeld schon gebrieft darüber, wer in der Belegschaft die Verantwortung genießt für gewisse Aspekte? Also du weißt bereits, okay, um die Menschen muss ich mich extra kümmern, weil ich dadurch weniger Barrieren habe und schneller sein werde. Wirst du darauf vorbereitet oder ist das alles dann vor Ort deine Eigenleistung?
Nein, also wenn... Bleiben wir mal bei dem Beispiel eines Hauskaufes. Wenn du ein Haus kaufst, dann hast du ja bestimmte Unterlagen, die du dir vorher mal anguckst. Ein Grundriss zum Beispiel. Wenn das Haus ein Mietshaus ist und da ist ein Pförtner drin, weißt du, dass da ein Pförtner mit dabei ist und seine Aufgabe ist es, jemanden rein- oder rauszulassen. Das wissen wir vorher schon. Das ist im Rahmen der sogenannten Due Diligence das, was wir tun, um zu bewerten, ob dieser Goldschatz, den wir da haben, tatsächlich für uns in Frage kommt oder eben nicht. Da sehen wir auch schon die ersten Herausforderungen. Also Beispiel, regnet es durch das Dach rein oder sind die Fenster kaputt? Den Deep Dive, den machen wir erst ab dem Zeitpunkt, wo uns dieses Unternehmen gehört und gehen dann mit unserem Team, mit unserer eigenen Taskforce. Das sind bestimmte Experten, die ihr Expertenwissen für unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel Finance, HR oder Digitalisierung, mitbringen, reingehen, analysieren, mit den Leuten reden und auch relativ schnell bestehende Prozesse hinterfragen und auch relativ schnell umkrempeln. So, und das Briefing erfolgt sowohl bei der Anbahnung des potenziellen Deals, dass wir sagen, das könnte interessant sein, dass wir wissen, wer für was verantwortlich ist, aber vielmehr erst ab dem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich drin sind.
Und wie sah jetzt dein erster Tag auf der Arbeit aus? Wie hast du deine neuen Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, beziehungsweise wie haben die dich auch als neuen Chef kennengelernt?
Bei der Procas war ich nicht ab dem ersten Tag neuer Geschäftsführer, sondern erst ein bisschen später. Aber von der Art und Weise her ist es immer das Gleiche. Man findet, in der Regel gibt es da eine Belegschaftsversammlung, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einmal zusammengerufen und zusammengetrommelt werden. Wir stellen uns vor als neue Eigentümer, als neue Führungsmannschaft gegebenenfalls, und erklären, wie die aktuelle Situation ist. So, und was passiert dann natürlich bei den Kollegen und Kolleginnen? Erst einmal Verunsicherung. Warum kommen denn die jetzt?
Also eine trockene Situation, wo neue Leute vor einem stehen, die einem Respekt einflößen, weil man hört Private Equity, man sieht neue Menschen vor sich, aber also es ist, hat was Meetingartiges. Es ist kein Kennenlernen, kein mit irgendwie Spielereien, man nimmt extra Berater dazu, die einen das Ganze ein bisschen auflockern.
Nein, also das ist auch ganz wichtig. Wir versuchen immer diese Angst zu nehmen. Also A, wir sind keine Private Equity Gesellschaft, wir sind eine Industrieholding. Das bedeutet, wir haben nicht die Thematik, dass wir relativ schnell das Unternehmen weiterveräußern müssen. Na, diesen okay. Dealdruck haben wir nicht, so wie Private Equity Häuser ihn häufig haben. Das bedeutet, wir versuchen aber auch den Mitarbeitern die Angst zu nehmen, dass wir jetzt hier mit einem Kahlschlag durchgehen und einfach nur das machen, was so der klassische Sanierer macht. Aber von der Vorstellung ist es in der Tat eine trockene Veranstaltung, weil wir fangen da nicht an, eine große Vorstellungsrunde mit 100 Mitarbeitern zu machen, das nicht. Wir stellen uns vor, freuen uns auf jegliche Fragen von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Da kommt aber selten viel. Wo dann manchmal schon ein bisschen mehr kommt, ist die nächste Runde, nämlich wo wir mit den Abteilungsleitern, also zweite und dritte Führungsebene, mal direktere Gespräche haben und da auch uns in der größeren Runde mal vorstellen. Auch da stellt sich dann jeder von dem neuen Unternehmen vor, Fragen werden gestellt und dann gehen wir auch relativ schnell ins Tun, dass wir in kleineren Teams, also ich sagte gerade, wir kommen mit einer eigenen Taskforce und diese eigene Taskforce nimmt sich dann die bestimmten Bereiche vor, redet mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort und klärt, was zu tun ist. Wo sind gerade wirklich Ad-hoc-Themen, die wir sofort klären müssen, um das Unternehmen zu stabilisieren? Wo sind Themen, die wir langfristig auf die Agenda packen? Und wo wollen wir hin? Ja, also das Thema Visionsbildung werden wir nicht in der ersten Woche hinbekommen. Das definitiv nicht. Aber ein zentrales Thema, du fragtest ja auch gerade, wie es bei konkreter Procast war. Also wenn man in die Geschichte der Procast ein bisschen eintaucht, die Voreigentümer haben dort eine sehr rigide Aktion mit den Mitarbeitern gefahren, sind zum Beispiel aus dem Manteltarifvertrag der IG Metall ausgestiegen, weil bei vielen Gießereien einfach der Glaube da ist, du kannst mit einer Gießerei nur Geld verdienen, wenn du nicht im IG Metall Tarifvertrag bist. Wir sind ganz bewusst, und das haben wir ab dem, ich will nicht sagen ersten Tag, aber relativ schnell auch an die Betriebsräte und die IG Metall kommuniziert, dass wir zurück in den Manteltarifvertrag der IG Metall wollen. Einfach vor dem Hintergrund, weil wir sagen, wir können nur gemeinsam mit der Institution IG Metall und mit den Betriebsräten reden, weil die schaffen es, ihre Kollegen und Kolleginnen abzuholen, wenn halt bestimmte Notwendigkeiten da sind, die in Unternehmen mit Sondersituationen immer da sind und wir entsprechend dann zurückgegangen sind. Heißt, wir konnten relativ schnell die Belegschaft davon überzeugen, dass wir das Unternehmen wirklich nach vorne bringen wollen.
Und darüber hinaus, was waren die ersten großen Projekte, die ihr angegangen seid?
Digitalisierung ist ein wesentlicher Punkt. Generell differenziert uns das auch von anderen Industrieholdings. Wir legen einen großen Fokus auf das Buzzword Digitalisierung. Mhm. Bedeutet für uns, wir wollen nicht nur Prozesse digitalisieren, sondern auch Geschäftsmodelle disruptiv denken und neu interpretieren. Was haben wir bei der Procast gemacht? Wir haben Microsoft Outlook eingeführt. Ja, das klingt jetzt nicht nach dem großen Digitalisierungsprojekt, aber man muss sich vorstellen, das Unternehmen hatte kein Outlook. Ja, und das Unternehmen hatte da eine E-Mail-Applikation, was ich noch kannte aus der Windows 95-Umgebung, was bei mir immer da hing, was ich doof fand als kleines Kind, weil ich damit nicht spielen konnte. Das ist eine Applikation gewesen, die heute kein Mensch mehr benutzt. Und das war ein schneller Punkt, den wir gemacht haben, um einfach mal arbeiten zu können und auch so mit unseren Kunden, Lieferanten und sonstigen Stakeholdern kommunizieren zu können.
Also ein Unternehmen mit 3 Standorten war digital, bevor ihr eingestiegen seid, eher rückständig?
Absolut.
Absolut.
Und ist dann, absolut.
Und ist dann über jetzt Outlook und Microsoft darüber hinaus noch wesentlich mehr passiert? Oder ist es eher, dass man die Kommunikation modernisiert hat? Sind die Maschinen angebunden?
Das machen wir jetzt schrittweise, weil Outlook einführen, eine neue Office-Umgebung einzuführen, das kostet auch eine ganze Menge Geld, aber es kostet nicht so viel Geld, wie Maschinen in der Betriebsdatenerfassung oder sonstiges zu retrofitten. Ja, das heißt, da sind wir auch sehr schrittweise orientiert. Das heißt, wir wollen jetzt nicht mit einem großen Sack Geld das Unternehmen irgendwie nach vorne bringen, sondern investieren dann, wenn es wirklich sinnvoll ist und das Unternehmen schnell nach vorne bringt, mit relativ kurzen Amortisationszeiten. Heißt, das sind Themen, die jetzt nachhaltig bei uns auf der Agenda stehen. Aber diese Kommunikation, und du sagtest gerade richtig, drei Standorte, die drei Standorte haben nicht wirklich miteinander kommuniziert. Und das war eine wesentliche Grundlage, die wir brauchten, um das zweite große Projekt hinzubekommen, nämlich Standardprozesse. Standardprozesse bei drei unterschiedlichen Unternehmen kriegst du halt nur da drin, dass du einmal sagst, was ist mein Best Practice und wie bringe ich diesen Best Practice auch auf die anderen zwei Standorte. Und das funktioniert entsprechend, dass mal die jeweiligen Abteilungsleiter der drei Standorte miteinander reden. Die drei Standorte sind aber quer durch Deutschland verteilt, angefangen in Schleswig-Holstein, Mitteldeutschland Gütersloh und Baden-Württemberg Bad Salgau. Heißt, wenn ich da die Abteilungsleiter einmal durch die Republik fahren muss, kostet das A ganz schön viel Zeit und auch ein bisschen Geld. Heißt, wir sind ganz konsequent dahergegangen und haben diese Abteilungsleiter, Betriebsleiter zusammen in Dailies, Weekly Meetings gepackt, haben Teams Meetings abgehalten. Natürlich kannst du vieles nur an der Maschine lösen, wenn du Standardprozesse einführen möchtest, aber das Nachhalten, das geht auch digital.
Und das Nachhalten ist dann via Text, via Microsoft Teams oder sind das Videokonferenzen?
Das sind Videokonferenzen.
Und wenn eins, was mir oftmals auffällt, ich bin generell so ein kleiner Networker, ich quatsche oft mit Leuten, mit denen ich sonst nichts zu tun habe und ich wundere mich jedes Mal, wenn ich in einem Zoom-Telefonat bin mit Video in irgendeinem Großraumbüro und es im Hintergrund laut ist und die Person sich entschuldigt darüber, dass es halt gerade laut ist. Und ich mich dann einfach nur wundere, warum habt ihr nicht irgendwo eine Telefonzelle eingerichtet, wo du reinlaufen kannst, um dieses Gespräch zu haben? Habt ihr dafür Räumlichkeiten oder allgemein das Setup auch schon optimiert, damit Mitarbeiter aus der Produktion oder sonst wo schnell an solchen Gesprächen teilnehmen? Oder ist das nicht notwendig? Was ist da eure Handhabe?
Mittlerweile ja. Also zu Anfang hatten wir immer das Thema, dass da Kollegen in der Produktion Hintergrundgeräusche hatten oder sonst was. Also auch ich, ja, ich habe über die Corona-Zeit so viel dazugelernt, wie man denn einen Teams, Zoom oder sonstigen Call macht. Beispielsweise, ich habe hier in meinem Büro in Berlin oftmals, ich sitze hier in Berlin in einem Coworking-Space, habe zwar ein eigenes Büro, das ich mir mit anderen Kollegen teile, und habe dann aber, um die Kollegen nicht zu stören, mich einfach draußen hingesetzt in den Kaffeebereich. Und irgendwann sagten meine Kollegen, das ist so laut im Hintergrund, such dir doch mal bitte ein ruhigeres Plätzchen. Haben wir mittlerweile Lösungen für gefunden. Ja, wir wissen, wann der andere einen Termin hat, wissen auch, in welche Räume wir uns verteilen können. Und genau so machen wir es auch in den einzelnen drei Standorten. Da hat jeder Mitarbeiter vom Geschäftsführer über den Betriebsleiter bis hin zu den Kollegen und Kolleginnen, die in der Auftragsabwicklung im Vertriebsinnendienst mit unseren Kunden kommunizieren, Lösungen gefunden, dass man vernünftig kommunizieren kann. Und meine Ansage nach 2 Monaten Teams-Calls, wo ich immer irgendwelche kleinen Kreise auf dem Bildschirm gesehen habe und keine Gesichter, es macht jeder bitte die Kamera an. Ja, weil ich habe mich selber dabei erwischt, immer wenn ich in einem Teams-Meeting war und die Kamera nicht an war, habe ich nebenbei mal so E-Mails gelesen oder vielleicht doch mal auf LinkedIn irgendwas geschaut und ich war nicht fokussiert. Das hätte ich mir in einem Live-Termin nie getraut oder erlaubt, weil da jeder ja sieht, dass ich gerade an meinem Handy dattel oder so. Daher war relativ schnell die Ansage, ihr macht alle bitte die Kamera an, hält sich auch jeder dran und die freuen sich alle, dass sie einander sehen.
Und die Kolleginnen in der Produktion selber, sind die via Microsoft Teams auch verbunden?
Ja, aber nicht alle. Ne? Also wir haben Produktionsleiter, die sich untereinander austauschen, aber es sind eher so auf dem Abteilungsleiter-Level, dass da die Kollegen miteinander in Teams kommunizieren.
Und warum der Rest nicht? Was hält dich davon ab?
Die haben keinen Computer.
Nee, ich meine auf dem über das Smartphone.
Ach so, okay.
Also ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass Kollegen und Kolleginnen sich auch untereinander helfen, auch wenn man schon bereits zu Hause ist, wenn der Nächste auf der Schicht eine Frage hat. Wenn man es nicht über Teams machen kann, dann wird halt WhatsApp genutzt. Und es ist eigentlich auch sehr schön zu sehen, wenn und wann, zu welchen Uhrzeiten sich da Kollegen austauschen und einfach nur aushelfen. Das war meine Erfahrung mit Microsoft Teams. Ist es bei euch nicht unterstützt, dass man sein eigenes Smartphone mit bei der Arbeit trägt und die Tools auch installiert hat?
Aktuell ehrlicherweise nein. Es ist aber in der Tat eine gute Idee, weil auch wenn wir es datenschutzrechtlich natürlich unterbinden, dass via WhatsApp kommuniziert wird, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Mitarbeiter dann doch via WhatsApp kommuniziert, insbesondere wenn es mal dringend ist. Ja? Also beispielsweise die Instandhalter, die vielleicht nicht gerade Schicht haben, sondern ein anderer Instandhalter dabei ist und die Maschine steht. Natürlich muss dann eine Lösung gefunden werden und natürlich rufe ich dann den Kollegen an oder vielleicht schreibe ich ihm sogar eine WhatsApp.
Wie kann man sich generell eure Produktion vorstellen? Wie laut ist so ein Werk? Was für Gewichte, was für Dimensionen findet statt? Wie riecht vielleicht auch so eine Produktion?
Die Produktion riecht wie Silvester.
Okay, wow.
Ja, also wenn du in Berlin zur Silvesternacht
Warschauer auf die Straßen
gehst, ja, genau, exakt. Genau so riecht unsere Produktion. Und manchmal sieht es dann auch aus wie bei Silvester, nämlich durch den Prozess, dass Schrott, was teilweise nass ist, in existierende heiße Öfen reingekippt wird, entstehen Verpuffungen. Ja, und das sieht halt aus wie ein kleines Feuerwerk. Das ist nicht gefährlich. Alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, wie sie damit umgehen müssen. Ja, tragen auch die notwendigen PSAs. Aber das sieht schon cool aus. Muss man ganz klar sagen. Es sieht einfach verdammt cool aus, wenn man durch die Produktion geht. Und ich habe einen Kollegen, du musst dir das so vorstellen, wir haben da zwei Öfen. An den Öfen sind Schütten angeschlossen. Da kommt der Schrott in den Ofen rein, wird dann heiß gemacht, so auf 1350 Grad, 1500 Grad. Und dann wird dieser Ofen, das ist so ein kleiner Tiegel, da sind 8 Tonnen drin, mit dem Gabelstapler zu dem nächsten Produktionsschritt gefahren.
Das heißt, von einer Person.
Von einer Person. Ja, das ist gängige Methode in vielen Gießereien und auch eine der sicheren Methode, als wenn über einen Kran oder sonst wie dieser Tiegel von A nach B transportiert wird. So, und der Kollege, der das macht, der hat immer eine Sonnenbrille auf, ja, weil natürlich ist das nicht nur heiß, sondern es blendet auch, wenn er da diese heiße Schmelze von A nach B fährt und fährt da mit einer Souveränität und Seriosität durch die Produktion, wo ich jedes Mal denke, das ist so ein cooler Typ. Ja, wenn ich da mit diesen 1350 Grad heißem Zeug durch die Gegend fahren würde, ich würde mir da so in die Hose machen. Ja, und der macht das mit einer Seriosität, was ich immer wieder beeindruckend finde. An einem anderen Standort beispielsweise haben wir den Fall, dass wir eben nicht mit Gabelstaplern transportieren, sondern über Power-and-Free-Anlagen und da wird die Schmelze händisch reingegossen. Ja, also normalerweise haben wir Maschinenformguss, das bedeutet, es gibt eine automatische Gießeinrichtung, die dieses heiße Eisen abgießt. Es gibt aber auch den sogenannten Handformprozess, den haben wir nicht, aber es ist an dem einen Standort ein bisschen mehr händisch geprägt. So, und da sind dann zwei junge Kollegen, die ihre Schicht da jedes Mal rocken, ja, also die sich mit den anderen Kollegen, und ich sage ganz bewusst Kollegen, weil in der Regel habe ich in der Gießerei wirklich nur Kollegen. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass wir in Gütersloh eine Betriebsleiterin haben. Das ist schon was Tolles für eine Gießerei, an der Stelle mal erwähnt. So, und die zwei, die kippen wirklich das heiße Eisen in die Formkästen und auch das mit einer Souveränität und Gelassenheit, dass ich jedes Mal denke, wow, also ihr mögt wirklich euren Job und dafür musst du auch geboren sein, um das hinzubekommen.
Wie bist du eigentlich damals an die Stelle gekommen? Wer kam da auf dich zu und hat dir das angeboten?
Genau, also mein Geschäftspartner und ich, wir hatten uns in einem anderen Projekt kennengelernt. Wir haben das Projekt erfolgreich realisiert und gesagt, wir wollen weitermachen. Und wir wollen nicht nur eine Unternehmung, eine Eisengießerei haben, sondern wir wollen gemeinsam eine Industrieholding aufbauen.
Das heißt, ihr wollt das, was ihr erfolgreich gemacht habt, systematisieren und skalieren.
Genau, systematisieren und skalieren trifft es exakt, weil wir haben mittlerweile bei uns im Portfolio 3 Unternehmen. Das ist nicht nur eine Eisengießerei, das sind auch 2 Sondermaschinenbauer, die wir in 2021 übernommen haben. Und wir genau das, was du gerade sagst, vollziehen. Ja, jeder aus unserem Team hat verschiedene Erfahrungen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit dem Fokus auf Unternehmen in Sondersituationen. So, und diese Systematisierung, die realisieren wir gerade, dass auch wir Standardprozesse haben. Du hattest vorhin gefragt, wie läuft dann bei uns der erste Tag im Unternehmen ab? Wie laufen die ersten Wochen im Unternehmen ab? Wir haben genau diese Standards für uns in den letzten Wochen einfach mal definiert und gesagt, so machen wir das jetzt. Und so ist der erste Tag im Ablauf, so ist der 100-Tage-Plan. Das machen wir, das muss nach den 100 Tagen an Informationen stehen, das muss an Themen abgearbeitet sein und wir gehen dann in die weitere Thematiken rein. So, und vollkommen richtig, wir sind ein gut wachsendes Team, aber wenn wir weitere Unternehmen im Portfolio haben wollen, dann brauchen wir auch Leute, die diese Unternehmen führen. Ja, weil du kannst nicht als Geschäftsführer, es gibt vielleicht ein paar, die 3 Unternehmen erfolgreich parallel machen, die heißen dann Elon Musk.
Aber er hat ja auch selber Geschäftsführer in den jeweiligen Unternehmen, genau.
Exakt, genau.
American Shore.
Genau, vollkommen richtig. So, und das funktioniert auch nur bis zu einem bestimmten Level. Also jeder von uns im Team ist in der Lage, kurzfristig interimsseitig als Geschäftsführer einzuspringen. Definitiv. Ist aber nicht das Ziel. Weil ein Kollege von mir sagt immer, wir müssen uns darauf fokussieren, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Und das ist ein ganz klarer Trigger, der bei mir in den letzten Monaten gesetzt wurde, weil gerade wenn du aktiv als Investor unterwegs bist und aktiv das Unternehmen transformierst, kommst du sehr schnell von dem Aktiven in das tägliche Tagesgeschäft. Dass Entscheidungen nur noch über deinen Tisch funktionieren, dass dir Probleme auf die Schultern gelegt werden, weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sie dann los ist. Und da muss sehr, sehr schnell entgegengewirkt werden. Das heißt, wir sind stetig auf der Suche nach Beteiligungsmanagern, Geschäftsführern, die eben für uns die Unternehmen nach unserem Mindset aus leiten können. So, und zum einen sind wir ganz stark daran interessiert, junge Kollegen und Kolleginnen aufzubauen, die frisch graduiert sind, die jetzt bei uns mal in verschiedene Bereiche reinschnuppern und dann sich irgendwann entscheiden, in welchen Weg gehe ich. Ja, traue ich mir zu, Geschäftsführer von einer 50-Millionen-Unternehmung zu sein? Oder möchte ich lieber Experte für bestimmte Bereiche, zum Beispiel bei uns in der Taskforce sein? Aber diese jungen Graduierten, die müssen halt auch von älteren Hasen irgendwie lernen. So, und die Herausforderung ist tatsächlich, Leute zu begeistern, die in diesem Bereich sind, die einfach von jetzt auf gleich den Beteiligungsmanager machen können. Und das funktioniert auch wieder über ein großes Netzwerk, funktioniert aber auf der anderen Seite mit einer systematischen Suche, die wir im kontinuierlichen Flow, also Genauso wie wir einen kontinuierlichen Dealflow haben hinsichtlich Unternehmen, haben wir einen kontinuierlichen Dealflow von potenziellen Managern, die wir brauchen.
Wonach suchst du im Detail? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, allgemein, ich finde den Bereich, ich finde diese Herausforderung spannend. Was für so ein Profil, nach dem du suchst? Willst du jemanden haben, der schon lange in einer in seinen 30ern ist, schon Führungserfahrung gesammelt hat und sagt, hör mal, hier, wo ich aktuell bin, gibt es die Karriereleiter. Ich bin bereit für Sprünge und das, was ihr da macht, klingt ähnlich so wie in der Startup-Welt im Company Builder. Ich kann vieles erleben, mich an vielen probieren und werde wahrscheinlich von dem Team auf Höchstleistung gepusht. Sind das solche Kaliber oder wie könnte man jetzt umzeichnen, wer sich bei euch für was melden könnte?
Das trifft es ehrlicherweise ziemlich gut. Für uns sind zwei Sachen entscheidend, um es auf den Punkt zu bringen. Nummer eins ist, wir brauchen eine wirkliche Hands-on-Mentalität. Das heißt, es reicht nicht, wenn jemand einfach ein Problem sieht, sondern es muss auch irgendwie gelöst werden. Und im besten Fall löst er es nicht selber, sondern er schafft einen Weg, dass einer von seinen Mitarbeitern es löst, ja, weil die Aufgabe des Geschäftsführers ist nicht, alles zu tun, sondern auch zu delegieren. Und das zweite Entscheidende ist, wir mögen keine Helikopter. Das bedeutet, jeder Geschäftsführer, der einfach nur so ein bisschen hier helikoptert und da helikoptert und einfach von oben Sachen im Durchflug sich anguckt, aber nicht landet und die Sachen löst, so jemanden brauchen wir nicht. Wir brauchen wirklich jemanden, der anpackt, der auch in der Lage ist, wenn Not am Mann ist, mal eine Excel selber zu bauen, eine Excel-Auswertung und nicht drei Assistenten braucht, die das machen. Aber ganz klar, wenn die Assistenten da sind, dass er dann auch die dringenden Sachen delegiert und nur die wichtigen sich anguckt.
Okay. Was sind allgemein eure Ziele? Was ist dein Ziel mit der Procast Guss GmbH und dann darüber mit der Private Assets AG?
Mit der Procast ganz klar, dass wir Guss in Deutschland sexy machen. Ja, das ist auch so ein Spruch, den wir eigentlich schon von unserer Visionsbildung mal gestrichen haben. Aber ich finde ihn eigentlich ganz schön, weil das, was ich mal eingangs sagte, jeder hat uns für bekloppt bezeichnet, dass wir 2019 da irgendwie so eine Gießerei da übernommen haben, weil, wie gesagt, es kommt doch alles aus China, es kommt doch alles aus Osteuropa oder es kommt doch alles aus der Türkei. Es waren auch genau die Punkte, die uns Kunden gesagt haben. Ja, ich erinnere mich an einen Kunden, der 5 Tage, nachdem wir das Unternehmen übernommen haben, bei uns im Meetingraum saß und sagte, euer Wettbewerb, der sitzt in der Türkei und diesen Preis müsst ihr schlagen. Und wir ihm erklärt haben, nee, müssen wir nicht. Und das wollen wir auch gar nicht, weil das können wir auch gar nicht. Wir können uns mit anderen Sachen abzeichnen, nämlich indem wir auf Augenhöhe, in der gleichen Zeitzone, in der gleichen Sprache mit dir deine Projekte lösen. Das heißt, wo ich ganz klar hin will, ist, dass beim Kunden auch ankommt. Wir sind nicht der, der die Teile einfach nur stumpf gießt, sondern wir arbeiten in seinem Projekt mit, weil unsere Teile sind ja nicht das, was er weiterverkauft, sondern unsere Teile sind dafür verantwortlich, dass wir einen Mähdrescher haben. Ja? Am Ende des Tages, dass wir Brot bekommen, wenn man mal die Kette weiterspinnt. Oder unsere Teile sind dafür verantwortlich, dass Häuser gebaut werden, weil unsere Teile in Baggern drin sind. Heißt konkret auf die Frage, wo ich hin will, ich möchte Projekte realisieren und ich möchte, dass wir nicht mehr einfach nur als Teilegießer wahrgenommen werden, der sich mit irgendwem aus niedrig oder etwas günstigeren Ländern vergleichen muss. Das können wir nicht. Wir sind in einem Hochlohnland und damit müssen wir alle klarkommen. Und ehrlicherweise, die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es vielleicht nicht ganz so schlau ist, Single Source in China zu machen.
Definitiv. Okay. Und mit der Private Assets AG, ihr habt jetzt 3 Unternehmen unter der Führung. Du hast schon gesagt, ihr wollt das systematisieren und skalieren. Also man kann sich vorstellen, dass da noch mehr passieren wird. Welche Dimension wird es über die kommenden Jahre annehmen? Was ist geplant? Wozu seid ihr bereit?
Wir sind für alles bereit, was für uns noch handelbar ist. Ja, was ich damit meine ist, wir wollen ganz systematisch wachsen. Heißt, wenn uns jetzt jemand hier ein Milliardenunternehmen anbieten würde, würden wir dankend Nein sagen, weil damit würden wir uns in der aktuellen Situation überfordern. Mit den Größenordnungen, die wir zurzeit als Unternehmen haben, sage ich, müssen wir auch in der Lage sein, mit dem Team, was wir uns aufgebaut haben über die letzten Jahre, deutlich mehr Unternehmen zu akquirieren. Da sind wir auch gerade dran. Ja, wir kriegen wirklich gute Angebote, wir haben gute Potenziale, woran wir arbeiten. Aber das klare Ziel ist, dass wir das, was wir in einer Procast jetzt realisiert haben hinsichtlich des Wandels von dem stumpfen Teilegießer hin zu einem Projektrealisierer, das, was wir auch in den anderen zwei Unternehmen des Sondermaschinenbaus gerade realisieren, dass wir unser Geschäftsmodell neu hinterfragen, dass wir das von vornherein bei jedem Unternehmen, was in einer Sondersituation bei uns auf den Tisch kommt und bei uns dann im Portfolio landet, angehen können und ganz gezielt diesen Schritt gehen. Ja, und wir haben das Ganze mal als Beyond Restructuring bezeichnet. Bedeutet, wir wollen keine stumpfe Restrukturierung machen. Wir wollen darüber hinausgehen. Und das funktioniert halt nicht nur damit, dass wir klassische Methoden anwenden, die können wir auch, aber dass wir ganz gezielt weiterdenken.
Wie viele Arbeitsplätze willst du bis 2025 gerettet haben? Was denkst du, wozu seid ihr fähig bis 2025? Welche Zahl wird es sein? Ach, die 1.000 werden wir schaffen wahrscheinlich, oder?
Da 1.000 hatte ich auch gerade im Kopf.
Da willst du ein bisschen größer denken wegen dem Ansporn?
Genau. Ja, ich muss halt auch überlegen, was geht. Aber es ist schon spannend, wie schnell man doch Umsatzgrößenordnungen erreicht und auch Mitarbeiteranzahlen erreicht, wenn dein Geschäftsmodell einfach das anorganische Wachstum ist. Ja, und wir kaufen halt Unternehmen. Das bedeutet, wenn wir ein weiteres Unternehmen in der Größenordnung vom Procast kaufen, dann haben wir 1.000 Mitarbeiter. Ja, also daher, das ist eine Größenordnung, die ich definitiv als sinnvoll erachte.
Sehr cool. Florian, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Für mich, selbst mit der Erfahrung, Unternehmen mal saniert zu haben, es ist eine super spannende Tätigkeit, das im Hintergrund zu haben mit dem Private Asset, diese Rakete, ist umso spannender. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in 12, 16, 24 Monaten nochmal reinhören könnten, wo die Reise bei euch angelangt ist. Ansonsten bis dahin viel Spaß auf jeden Fall in der Position, viel Spaß mit den ganzen Herausforderungen und auf bald.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.